Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Dankeschön, Tobi. Hier an dieser Stelle bin ich noch nicht vor euch als Gemeinde gestanden. Auch mal was Neues. Aber ich tue es gerne, um unserem großen Gott die Ehre zu geben. Der Termin für heute ist vor einigen Monaten entstanden, weil geplant war, dass ich Anfang Oktober nach Nigeria reise, um dort Christen zu besuchen, Pastoren, die verfolgt wurden und so weiter. Aber das ist nicht zustande gekommen wegen Corona. Und wir haben den Termin gelassen, weil Regina und mir auf dem Herzen lag, wir möchten mal mit der Gemeinde zusammen Gott danken und ihm Ehre geben. Denn wir haben sozusagen geistliche Jahrestage. Vor 50 Jahren genau im Oktober ist Regina gläubig geworden und bei mir ist es im März nächsten Jahres soweit. Und da ist durchaus, glaube ich, angebracht, dass wir mal sagen, wir sind so, so dankbar und froh, diesen Weg mit Jesus gehen zu dürfen, jetzt über 50 Jahre. Regina ist nicht hier. Es geht ihr nicht besonders gut. Sie leidet seit Monaten unter starken Schmerzen im Schulterbereich, Nackenbereich. Sie wird morgen operiert. Da wird am Rücken etwas rausgenommen. Aber ob das das Problem behebt, das wissen wir noch nicht und die Ärzte auch nicht. Also ihr dürft weiter einfach beten, dass die richtigen Sachen zur richtigen Zeit passieren, um sie auch von diesen Beschwerden und Schmerzen zu befreien. Ich möchte sie grüßen, weil sie schaut jetzt zu über den Livestream. Hallo Spatz. Danke, dass du auch mit dabei bist hier. Und damit sind wir eigentlich gerade bei ihrem Beitrag. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video aufgenommen und Regina wird ihren Beitrag jetzt übers Video euch geben.
Im Gottesdienst heute geht es um die Treue Gottes. Ich möchte euch jetzt erzählen aus meinem Leben, aus unserem Leben, wie ich die Treue Gottes über Jahre erlebt habe. 1971 im Oktober habe ich die wichtigste Entscheidung meines Lebens getroffen. Ich denke, dass das überhaupt die wichtigste Entscheidung im Leben sein sollte. Ich habe Jesus bewusst mein Leben anvertraut und eben einfach mein Leben hingelegt. Aber zu der Zeit war mein Leben eh nicht so lebenswert. Und ich gehe jetzt mal zurück in meine Kindheit. Ich bin in Oberbayern aufgewachsen als das dritte Kind einer Bauersfamilie. Ich habe meine Eltern, meine Großeltern und meine zwei älteren Brüder haben zusammen auf dem Hof gewohnt. Meine Mutter war schon die ersten Jahre, wo ich noch klein war, eher krank und mit 4 Jahren habe ich eines Tages war ich an ihrem Bett gesessen und habe miterlebt, wie sie an einer Lungenembolie gestorben ist. Das hat mein Leben schon sehr einschneidend geprägt. Und auch die Reaktion von meinem Vater hat mich sehr beeinflusst über viele Jahre. Er war einfach total überfordert und bestürzt über die neue Situation. Mit 5 Jahren bin ich dann habe ich eine Stiefmutter gekriegt, mein Vater hat wieder geheiratet. Ich denke, sie war einfach in gewisser Weise überfordert mit ihrer Aufgabe, mit uns 3 Kindern und dem anderen, was alles noch so auf sie zukommen ist. In den nächsten 2-3 Jahren sind noch ein paar Leute auf dem Hof gestorben. Mein Opa, zu dem habe ich zwar keine so nahe Beziehung gehabt, ist gestorben. Meine Oma, zu der ich eine sehr enge und eine gute Beziehung gehabt habe, speziell nach dem Tod meiner Mama, die war so ein Zufluchtsort für mich und ein Trost und eine Stütze. Die ist leider dann auch gestorben, wie ich so 7-8 Jahre alt war. Und dann tragischerweise auch noch mein jüngerer Bruder, der war dann 18, im Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Und es waren schon sehr tragische, einschneidende Erlebnisse. Auch die ganzen Beerdigungen, ich bin in einem katholischen Umfeld aufgewachsen, waren oft sehr trostlos und deprimierend für mich als Kind. Eigentlich hoffnungslos. Ich bin dann, habe meine Schule dann beendet, habe eine Lehre angefangen, eine kaufmännische, und habe die auch abgeschlossen. Habe dann angefangen, in einem Einrichtungshaus zu arbeiten. Es war eigentlich sehr nett und es hat mir auch gut gefallen und auch die Kollegen waren großteils angenehm. Aber trotzdem hat mich die Frage nach dem Leben und nach dem Sinn des Lebens sehr beeinflusst und sehr herumgetrieben. In der Zeit war ich mit einem Studenten befreundet, einige Jahre, und wir haben uns beide sehr viel Gedanken gemacht, was der Sinn unseres Lebens ist, wie soll es einmal weitergehen, warum leben wir überhaupt und wie soll man das schaffen, das Leben überhaupt bewältigen, sinnvoll. Ich habe mich dann angefangen, Bücher über Psychologie und Philosophie zu lesen. Und ganz ehrlich gesagt, es war interessant, aber irgendwo habe ich eigentlich noch mehr Fragen gekriegt. Und so habe ich mein Leben immer sinnloser empfunden. Eines Tages habe ich überlegt, ob es nicht besser wäre, mir selber das Leben zu nehmen. Ich bin mit dem Auto unterwegs gewesen und wäre beinahe bewusst an einen Baum gefahren, damit mein Leben aus ist. Aber das habe ich dann doch lassen, aus Angst, es könnte irgendwie schief gehen. Und weil ich gewusst habe oder gedacht habe, Gott würde das nicht wollen. Und in dieser Phase hat mich dann mein Kollege eingeladen zu evangelistischen Vorträgen. Ich habe keine Ahnung gehabt, was das heißt, aber ich bin hingegangen und es war wirklich hilfreich und aufschlussreich. Themen über, wer ist Jesus, was sagt Gott zum Leben und zum Tod, wo komme ich her, wo gehe ich hin und so weiter. Vergebung auch, das war auch ein wichtiges Thema für mich. Und so habe ich am letzten Abend der Vortragsreihe mein Leben Jesus anvertraut, durch ein Gebet. Das war der Anfang meiner Reise mit Gott, die wichtigste Entscheidung meines Lebens. Ja, ich habe dann noch weitergearbeitet, ein paar Jahre in der Firma, bin dann für ein Jahr nach Wien gegangen und habe in einem christlichen Team gearbeitet, wo ich unter anderem auch den Franz kennengelernt habe und habe versucht, wirklich mein Leben neu zu ordnen und auszurichten. Ja, und dann im August 1977 habe ich die zweite ganz wichtige Entscheidung in meinem Leben getroffen. Das war unser Hochzeitstag im August 77. Und wir waren beide inzwischen schon einige Jahre gläubig. Und wir haben als gemeinsames Ziel gehabt, dass Jesus den ersten Platz haben sollte in unserem Leben. Er sollte der Dritte im Bund sein, so wie im Wort Ehe zwei Egoisten und der Herr in der Mitte. Uns war bewusst, dass wir ihn brauchen, weil wir selber als andere als optimal waren von unseren Voraussetzungen. Aber wir wollten auch fürs Reich Gottes da sein, das war uns auch beiden sehr wichtig. Ja, die Treue Gottes haben wir in vielen Bereichen diese letzten 44 Jahre erlebt. Einmal ganz besonders in unserer Ehe. Die ersten 10 Jahre waren alles andere als einfach. Aber für uns war einfach klar, Gott möchte, dass wir gemeinsam den Weg mit ihm gehen. Und das hat uns einfach geholfen, dann miteinander auch zu beten und füreinander zu beten. Ja, ich bin einfach dankbar für das, dass Gott uns gehalten hat in diesen Jahren. Menschlich gesehen wären wir wahrscheinlich schon längst geschieden. Gott hat uns auch seine Treue gezeigt in unserer Familie, in unserer Familie mit den 3 Kindern, die Gott uns geschenkt hat, die wunderbare Kinder sind, und auch für 3 Schwiegerkinder, die alle dem Herrn nachfolgen, und auch inzwischen 8 Enkeln. Das ist für mich ein Wunder, weil meine Lebenserwartung ursprünglich nicht sehr groß war, rein vom Arzt her gesehen, dass ich das erleben darf noch. Ja, wir haben auch die Treue Gottes in der Versorgung erlebt. Wir waren ja den größten Teil unserer 44 Jahre in einem vollzeitigen Dienst und die Finanzen waren oft nicht sehr üppig. Aber Matthäus 6,33 haben wir wirklich oft praktisch erleben dürfen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann fällt euch alles Übrige zu. Und das haben wir ganz praktisch und spürbar und sichtbar erleben dürfen, in materieller Versorgung, in wirklichen Wundern. Und ich bin so dankbar, weil das uns einfach so ermutigt hat. Wir haben auch seine Treue in Krankheit erleben dürfen, immer wieder. Ich war öfters sehr am Ende meiner Kräfte durch meinen Herzfehler. Aber auch der Franz hat plötzlich Prostatakrebs gehabt. Und jetzt nach vielen Jahren ist er immer noch frei und es geht ihm wieder gut. Und auch andere unerwartete OPs, die wir erlebt haben, da hat uns Gott wirklich durchdrungen und immer wieder auf die Füße gestellt. Von unserer Vergangenheit her, da war ja manches sehr unheil. Und wir haben da auch durch Seminare, durch Bücher, aber auch durch Gott einfach, wo er hineingesprochen hat in unseren Alltag, in unserer Zeit mit ihm, erleben dürfen, wie er uns innerlich Schritt für Schritt heil macht und immer noch am Wirken ist in unserer Seele. Besonders dankbar bin ich auch für all die Bewahrung. Franz war ja 10 Jahre Missionssekretär und er war viel auf Reisen, auch in Länder, wo es eben auch gefährlicher war. Und ich muss sagen, ich habe mich oft dem Herrn zuliebe einfach loslassen. Und da bin ich dankbar einfach, dass er das auch belohnt hat und ihn immer wieder gesund und heil zurückgebracht hat. Da war Gott sehr treu. Ich bin auch sehr dankbar für Gottes Treue, die wir durch Freunde, Gläubige in unserer Umgebung oder auch weit weg von uns, die uns unterstützt haben, die auch vor allem im Gebet und uns wirklich ermutigt haben, ganz praktisch. Gott war so treu. Er hat uns Trost gegeben, auch in Krisenzeiten. Nicht alles war immer einfach und leicht, aber er hat uns geholfen, dran zu bleiben, nicht von ihm loszulassen und zusammenzuhalten und zu warten, bis es wieder aufwärts geht. Das geht nur mit seiner Hilfe. Ja, zusammenfassend möchte ich sagen, Treue und Vertrauen gehören einfach zusammen, die kann man nicht trennen. Weil Gott treu ist, darf man ihm vertrauen. Und das haben wir über viele Jahre jetzt erlebt. Und ich glaube, bin sicher, dass wir das auch noch erleben, die nächsten Jahre. Und zum Schluss, Gott ist treu. Vertrauen lohnt sich wirklich. Wir haben das erlebt. Und ich bin zuversichtlich, dass jeder, der ihm vertraut, das auch selber erleben kann.
Danke für diesen Beitrag, Regina. Ich möchte auf etwas hinweisen, und zwar hat im Sommer dieses Jahres hat uns jemand angesprochen von einer anderen Gemeinde in Steyr, der einen Blog herausgibt mit Audio-Geschichten von Leuten, ganz normalen Leuten, so wie wir und andere, ob wir ein Interview geben würden. Und er hat Regina aufgenommen, er hat mich aufgenommen. Wer sich das anhören will, dauert ungefähr eine halbe Stunde jeweils, entweder als Audio oder als Video auf unserer Homepage zu finden. Ich möchte damit einen Schritt weitergehen jetzt. Regina hat zu Recht betont die Treue Gottes. Diese Treue Gottes, die wir erlebt haben, will auch in uns Treue wecken, will auch uns dazu veranlassen, dass wir in unserem Leben ihm ähnlicher werden und auch verlässlich sind und auch verbindlich sind. Und ich habe schon länger, wir haben beide dafür gebetet, welches Wort soll ich hier weitergeben? Und ich bin auf einige Verse in den Sprüchen gekommen, Sprüche Kapitel 3, die Verse 1 bis 10, die ich mit euch einfach kurz anschauen möchte. Mit der Überschrift Treue, Gott segnet Verbindlichkeit. Matthias, du darfst eigentlich gern weiterschalten statt mir, dann konzentriere ich mich aufs Reden und muss nicht klicken. Wunderbar. Die ersten zwei Verse. Mein Sohn, vergiss meine Unterweisung nicht, bewahre meine Gebote in deinem Herzen. Denn sie vermehren die Tage und Jahre deines Lebens und bringen dir Wohlergehen. Wie klingt das? Das klingt wie wenn ein älterer Papa seinen Kindern etwas mitgeben will aus seiner Lebenserfahrung und Lebensweisheit. Oder es klingt wie wenn die personifizierte Weisheit, Klammer Gott selber, uns etwas aus seiner Perspektive ans Herz legt. Oder es erinnert mich auch an die Worte Jesu am Ende der Bergpredigt, wo er sagt, wer diese meine Worte hört und sich danach richtet, der ist wie ein Mann, der ein Haus baut und das auf Felsengrund errichtet. Da steht es. Mir ist aufgefallen in diesen 10 Versen, die wir anschauen, dass sie immer im Doppelpack daherkommen, also immer 2 Verse. Und am Anfang dieses Doppelpacks ist eine Aussage, die eine Aufforderung beinhaltet. Vielleicht könnte man sagen, eine Bedingung. Und der zweite Teil des Doppelpacks gibt eine Folge oder ich würde sagen, ein Versprechen Gottes. Schauen wir uns das kurz an. Das erste Paar sagt eben, wenn wir Gottes Wort halten, uns danach ausrichten, dann verlängert und verbessert das unser Leben. Und wenn ich euch fragen würde, habt ihr das, glaubt ihr das? Ja, dann weiß ich, diejenigen von euch, die mit Jesus gehen, die haben das schon erkannt. Sich auf Gottes Anweisung einzulassen, ist zu unserem Besten bis hinein ins Körperliche. Für Regina und mich war es immer wichtig, seit wir bewusst Christen geworden sind, dass wir dieses Wort aufnehmen, dass wir uns Gedanken darüber machen, dass wir lesen, dass wir darüber reden. Und ich denke, das ist guter Rat und gute Praxis für einen jeden. Nächste 2 Verse, 3 und 4. Nie sollen Liebe und Treue dich verlassen. Binde sie um den Hals und schreib sie auf die Tafel deines Herzens. Dann erlangst du Gunst und Beifall bei Gott und den Menschen. Hier haben wir 2 Schlüsselworte, die öfter in der Bibel auch so als Doppelpack vorkommen, nämlich Liebe und Treue. Ich könnte jetzt darüber reden, was diese Worte im Hebräischen für Gewicht haben und aussagen, aber es geht im Kern um Beständigkeit, Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit, etwas ganz Solides. So ist Gott. Gott wird mit diesen beiden Worten begriffen. Gott ist Liebe, Gnade und Treue. Deswegen können wir uns so auf ihn verlassen. Das Wort, das zweite, also für Treue, da gibt es noch ein weiteres hebräisches Wort, das wir alle kennen. Amen. Ist hebräisch und heißt, so ist es, so soll es sein, ist eine Bekräftigungs- und Bestätigungsformel, die wir aus dem Alten Testament übernommen haben in unsere Praxis. Wenn wir Amen sagen nach einem Gebet, dann meinen wir damit, ja, genau so soll es sein. Und übrigens wisst ihr, dass Jesus selber den Namen Amen trägt. In Offenbarung 3, Vers 14 heißt es, da, so spricht der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge. Das ist Jesus in der Selbstidentifikation. Es ist ein Charakterzug Gottes. Gott ist treu und zuverlässig ein Fels, auf den wir unser Leben bauen können. Und er möchte, dass diese seine Eigenschaft auch in unserem Leben immer mehr zum Vorschein kommt. Hier heißt es, wir sollen die Treue, Liebe und Treue anziehen oder um den Hals binden wie ein Schal oder weiß ich nicht, wie ein Tuch. Ja, also nach außen hin zeigen, aber vor allem innerlich im Herzen haben und uns nach dem ausrichten. Der Bedingungssatz lautet, nimm wichtig, was wirklich wichtig ist. Da sind wir bei diesen 3 Begriffen, die Tobias vor Wochen begonnen hat mit dieser Serie. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Das ist wirklich wichtig. Und zwar Gott und Menschen gegenüber. Treue Gott gegenüber und Zuverlässigkeit auch Menschen gegenüber. Und der Verheißungssatz ist, wenn wir das anstreben, wenn wir uns danach ausrichten, das gefällt Gott und Menschen. Und da denke ich an das Beispiel, das wir letzten Sonntag gehört haben von dem Fußballer, der sich auch dann als wahrhaftig erwiesen hat, wenn er wirklich den Ball berührt hat mit der Hand, ja, und es keiner so recht gesehen hat, dass er sagt, das war Hand, zu ihrem Schaden als Team. Aber er war wahrhaftig und die Leute haben das geschätzt. Übrigens, diese Beschreibung wird von Jesus gegeben in seiner Jugend, von seinem 12. Lebensjahr an bis 30, wo wir sonst nichts von ihm wissen. Da heißt es in Lukas 2 am Ende, Jesus aber wuchs heran und seine Weisheit nahm zu und er fand Gefallen bei Gott und Menschen. Ich meine, dass Jesus auch da als junger Mann diese Charakteristik Gottes, seines Vaters, gehabt hat, treu zu sein. Er war treu seiner Familie gegenüber. Wahrscheinlich war der Stiefvater Josef schon tot und er als der Älteste musste jetzt Verantwortung übernehmen und hat das sicher super gemacht. Nächsten zwei Verse. Mit ganzem Herzen vertrau auf den Herrn, bau nicht auf eigene Klugheit. Such ihn zu erkennen auf all deinen Wegen, dann ebnet er selbst deine Pfade. Das ist die Frage, worauf verlassen wir uns letztlich? Auf unsere Weisheit, Klugheit, unseren Verstand, unsere eigenen Fertigkeiten und Fähigkeiten, unsere Ausbildung, unseren Besitz, unser Bankkonto? Worauf verlassen wir uns? Verlassen wir uns auf den Herrn, wirklich auf den Herrn, jeden Tag, indem wir uns ganz bewusst an ihn wenden und sagen, Herr, da bin ich will heute mit dir durch diesen Tag gehen. Wir als Ehepaar sind die letzten 44 Jahre unseres gemeinsamen Weges oft vor Weggabelungen gestanden. Ich habe so ein bisschen Rückblick gehalten und alle 2, 3, 4 Jahre war eine wichtige Entscheidung, Umzug, ein Jobwechsel oder zum Studium oder nach dem Studium wieder wohin. Wohin will Gott uns führen? Was für Aufgabe hat er für uns? Wie finden wir eine Wohnung, die wir uns leisten können? Und so weiter. Das waren immer wieder ziemlich große Sachen und wir haben immer wieder den Herrn gesucht. Aber wir haben aber auch immer wieder, sage ich auch dazu, wir haben unseren Verstand gebraucht, wir haben Pro und Contra aufgelistet, wir haben Freunde gefragt, was denkt ihr darüber und so weiter. Ja? Also nicht den Verstand wegwerfen, das wäre ein Wahnsinn. Wir sollen unseren Verstand benutzen, aber wir sollen uns nicht allein auf den Verstand verlassen, sondern auf den Herrn, der so viel höher ist, so viel eine bessere Perspektive für unser Leben hat als wir. Und ich glaube, im Rückblick war er es, der unsere Wege, der die Wege für uns bereit gemacht hat. Wir haben da wirklich erstaunliche Sachen erlebt. Eines werde ich vielleicht im nächsten dann noch erwähnen. Dann geht's weiter. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und meide das Böse. Das ist heilsam für deine Gesundheit und erfrischt deine Glieder. Nochmal eine Wiederholung, uns nicht auf eigene Klugheit zu verlassen. Aber neu in dieser Aussage ist, meide das Böse. Meide das, was dir schadet oder schaden kann. Und die Verheißung ist, auf Gott hören, ihm vertrauen und ihm gehorchen, ist gesundheitsförderlich für den inneren und den äußeren Menschen. Und auch das haben manche von euch, viele von euch vielleicht schon erlebt. Ja? Seit ihr mit Jesus unterwegs seid, auf ihn hört, kriegt man eine neue Perspektive für viele Dinge im Leben. Und Gott will uns Sachen zeigen, die unser Leben fördern, die unsere Gesundheit fördern. Mir ist es so gegangen, als junger Mensch habe ich manches einfach nicht gecheckt. ich habe mir zu wenig Gedanken darüber gemacht und ich habe auch die Ermahnungen meiner Eltern oder Großeltern einfach ignoriert. Zum Beispiel, wenn du aufs Moped dich sitzt, dann irgendwie eine Jacke anzuziehen. Nein, im Hemd oder irgend so, ja, ist man dann gefahren. Dass man das später mal spürt im Kreuz, an das habe ich nicht gedacht. Oder als ich im Sommer daheim war auf dem kleinen Bauernhof und stundenlang den alten, lauten, sehr lauten Mähdrescher gefahren habe, der Motor war gleich da neben dem Fahrersitz, Ohrenstöpsel, an das habe ich nie gedacht. Ja? Aber da hört man heute etwas weniger gut als Folge davon. Die in der Kindheit, in der Jugend werden für viele Dinge in unserem Leben Weichen gestellt. Und die haben Auswirkungen oft auch auf unsere Gesundheit. Wenn ich zurückschaue, meine Prostataerkrankung im Jahr 2001, ich würde aus heutiger Perspektive und mit dem, was ich jetzt weiß, sagen, das war wohl selbst verschuldet durch die Ernährung, die ich hatte in meinem Leben davor, besonders in der Jugend und Kindheit. Aber wir können immer dazulernen und das versuchen in die Praxis unseres Lebens zu übertragen. Und Regina und ich haben unsere Ernährung vor 15 Jahren umgestellt und wir fahren gut damit. Es hat uns sehr, sehr gut getan. Nächste Verse, die letzten zwei in dem Pack. Ehre den Herrn mit deinem Vermögen, mit dem Besten von dem, was du erntest. Dann füllen sich deine Scheunen im Überfluss, deine Fässer laufen über von Most. Wir alle wissen, im Alten Testament war das Geben des Zehnten verordnet für die Kinder Israels. Also ein zehnten Teil von dem, was sie in der Landwirtschaft produziert haben oder sonst wie eingenommen haben. Es gab aber nicht nur einen Zehnten, es gab in Wirklichkeit drei Zehnte. Ja? Und das war von ihnen erwartet. Ist klar, genauso wie heute, niemand zahlt wirklich vermutlich super gerne Steuern. Aber wir tun es, weil es richtig ist, weil es notwendig ist für unser Gemeinwohl. Und so war es auch damals, dass Leute nicht immer gern was gaben für den Tempel, sondern widerwillig oder mit Tricks. Man hat das gegeben, was schon etwas Mangelware war. Ein Schaf, das eh schon gehinkt hat oder so. Ja? Oder man hat es ganz gestrichen. Und unser Text hier, unser Bibeltext hier sagt, wir sollen Gott mit unserem Vermögen ehren. Und zwar mit dem Besten dessen, was wir ernten oder produzieren. Da steht in anderen Übersetzungen mit den Erstlingen deiner Früchte. Also die Sachen, die zuerst geerntet werden, die zuerst dir zur Verfügung stehen. Das Erste gehört dem Herrn, nicht das Letzte im Alten Testament. Regina und ich haben das schon ernst genommen, bevor wir geheiratet haben. Und auch in unserer Ehe. Wir hatten und haben immer eine gemeinsame Kasse gehabt, ein Konto, und haben Entscheidungen, die wir getroffen haben, die manchmal von mir stark initiiert waren, aber doch, sie hat immer dazu gestanden und auch die Folgen getragen. Ja. Beim Vorbereiten mal sagte sie, kannst dich erinnern, im Studium, wie das war, wenn das Geld nur nicht bis Ende des Monats reicht, aber du gesagt hast und wir es gemacht haben, dass wir unser Geld gegeben haben für den Herrn am Anfang des Monats und nicht erst, wenn was überbleibt. Ich habe das schon wieder vergessen, muss ich ehrlich sagen. Aber Regina wusste das sehr wohl als Haushaltsmanagerin. Im Laufe der Zeit haben wir unser Geben gesteigert. Wir haben uns manchmal mit der Gemeinde zusammen Ziele gestellt und gesagt, das wollen wir von Gott erbitten für dieses Jahr an Spenden. Und wir versprechen, etwas zu geben, was wir noch nicht haben, weil wir vertrauen, dass Gott uns beschenken wird mit zusätzlichen Einnahmen und Einkünften oder Spenden. Und ich denke, wenn ich zurückschaue, wir haben das so ziemlich immer erreicht, durch Gottes Güte. Ich predige hier nicht das Geben des Zehnten, denn das ist ein alttestamentliches Gebot. es wird im Neuen Testament so nicht wiederholt für die Gläubigen. Ich predige etwas anderes. Ich predige das Geben von 100%. Nach Römer 12, Vers 1, gebt euren Körper hin als Ganzopfer für Gott. Nicht nur 10% deines Körpers, nicht nur 10% deines Lebens, gib Gott alles. Das ist, glaube ich, die richtige Perspektive. Und dann dazu Großzügigkeit. Tobias, Silvia haben schon darüber gepredigt, auch 2. Korinther 8 und 9, wo gesagt wird, wer sparsam gibt, wird sparsam ernten. Das ist das Prinzip im Neuen Testament. Unser Leben gehört Gott ganz und er wird uns zeigen, wie viel wir geben und uns herausfordern vielleicht zu geben. Und er verspricht, und das ist die Verheißung hier in Vers 10, er verspricht, uns mit Überfluss zu beschenken, wenn wir ihn mit unserem Vermögen ehren. Ein Beispiel dazu. Wir waren in Ampfelwang auf der Bibelschule, ich war Lehrer dort, und die Schule beschloss eines Tages, oder das Komitee, der Verein, wir brauchen gescheitere Gebäude. Und es wurde ein Haus gefunden in Walsee an der Donau, das der Verein kaufen wollte. Aber dazu brauchte es viel zusätzliche Spenden. Und so haben wir als Bibelschulfamilie dafür gebetet, Herr, hilf uns und schenk uns Leute, die uns Kredite geben, aber wir brauchen auch Spenden. Und eines Tages kamen einige Bibelschüler zum Café zu Regina. Ich war unterwegs und sie holte mich dann vom Bahnhof ab und die brachten ein Päckchen mit. Das war an meinen Namen adressiert, stand auf dem Postfach. Sie brachten es mit, das war so groß ungefähr, Zeitungspackpapier eingewickelt, kein Absender drauf. Und als sie es aufmachten, war das so ein Stapel 1000 Schillingscheine. 367 haben die Kinder dann gezählt, Tobi, Annette und Katrin, um den Küchentisch herum. Es war klar für uns, das ist Gebetserhörung für das Gebäude, also das ging alles, natürlich an die Schule. Aber es hat so viel Auswirkung gehabt und so ermutigt. Ja, das war natürlich nicht alles, was wir brauchten als Schule, aber es hat uns signalisiert, Gott hört unsere Gebete. Er steht dahinter, hinter diesem Umzug und so weiter. Und für die Kinder war das Ermutigung, denn wir wollten oder sollten auch mitziehen, wir brauchten eine neue Wohnung, zu beten. Und wir als Eltern haben gesagt, das müsst ihr selber dafür beten, dafür haben wir den Glauben nicht, das grenzt an Luxus. Eine Wohnung mit 4 Schlafzimmern, damit jeder von ihnen ein Schlafzimmer hat. Aber sie haben gebetet. Und die einzige Wohnung, die wir finden konnten, war eine Wohnung mit 4 Schlafzimmern. Und wir konnten sie uns leisten. Und in der Zeit hat Regina erfahren, dass sie einen Wald geerbt hat, einen kleinen. Den konnten wir verkaufen und haben Möbel kaufen können. Der Herr hat uns so gestärkt und ermutigt und solche Erfahrungen, also so eine Erfahrung mit dem Päckchen, das haben wir nie wieder gemacht, nur einmal. Aber das ist genug, um ermutigt zu sein und dem Herrn zu vertrauen. Ich möchte zusammenfassen, Jesus sagt da in Matthäus 23, die großen Dinge dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Es ist nicht verkehrt, genau aufzuschreiben, was du kriegst, um dann davon dem Herrn was zurückzugeben. Aber pass auf, dass die großen Sachen nicht verloren gehen. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Und das ist, glaube ich, was so wichtig ist. Die Treue im Sinne von Verlässlichkeit, im Sinne von Verbindlichkeit oder ein neudeutsches Wort sozusagen, das immer mehr sich in der Wirtschaft verbreitet, ist Commitment. Aus dem Englischen, ja, eine Selbstverpflichtung, ich entscheide mich für etwas und bleibe dabei. Das ist der Gedanke, den ich erkennen kann nach meiner Beschäftigung mit diesem Wort. Wir alle wissen, dass Organisationen wie etwa das Rote Kreuz oder die Feuerwehr, die mit Ehrenamtlichen, mit Freiwilligen arbeiten, dass die ein Commitment verlangen. Wer bei der Feuerwehr ist, wenn der Pager oder was immer da benutzt wird, um Alarm zu geben, wenn der läutet, dann springt man in die Uniform und ist weg. Ja? Und ich meine, die Gemeinde des Herrn sollte auch von Verlässlichkeit und Verbindlichkeit gekennzeichnet sein. Unser Leben sollte es sein, auch wenn wir nicht bei der Feuerwehr sind und sofort losrennen müssen. Aber wir alle wissen, dass menschliche Gemeinschaften wie auch eine Gemeinde einfach davon lebt, dass Männer und Frauen verbindlich dabei sind. An der Stelle muss ich ja sagen, ich weiß, es gibt leider Leute, die Gemeinde geschädigt sind. So nennen sie das selber. Vor kurzem hat jemand geschrieben auf eine Predigt von uns im Internet: Ich bin Gemeinde geschädigt. Das gibt es. Es tut mir sehr leid, wo das der Fall ist. Aber ich möchte dazu nur eines sagen. Wenn du in Gemeinschaft verletzt worden bist oder vielleicht durch die Gemeinschaft und durch die Gemeinde, dann brauchst du auch wieder andere und die Gemeinschaft, um davon heil zu werden. Und deswegen ermutige ich jeden, der sich da wiederfindet, der auf Distanz ist zu einer Gemeinde und sagt, ich binde mich nicht mehr, das passiert mir nicht mehr. Diese Einstellung ist problematisch. Die wird dich nicht zur Heilung bringen, sondern erst, wenn du deinem Schmerz in die Augen schaust, erst wenn du sagst, das ist nicht, was Gott mit mir, die Endstation Gottes, die Gott mit mir hat. Ich will weitergehen, ich will heil werden, ich will wo andocken, ich will wieder verbindlich sein, ich will wissen, wo ich hingehöre. Das braucht es, das brauchen wir und das will Gott uns schenken. Und das wünsche ich uns allen, dass wir ganz neu das entdecken. Ich überspringe jetzt das, was ich noch hatte, weil die Zeit einfach abgelaufen ist. Aber ich möchte euch Folgendes sagen. Ich werde unter das Video von der Predigt heute eine PDF geben morgen. Und diese PDF enthält die sogenannte Engelskala. Das hat nichts mit Engeln als Geistwesen Gottes zu tun, sondern mit einem amerikanischen Theologen namens James Engel. Der hat vor Jahrzehnten etwas aufgestellt. Ich meine, du kannst es durchlaufen lassen, weiter, aber ich kann es nicht kommentieren. Aber das könnt ihr euch anschauen. Es zeigt einfach, dass der Weg als Christ ist eine Straße, ja, von ganz weit weg vielleicht von Gott, bis wir zu Jesus finden und dann geht es aber weiter. Und das sind viele Schritte. Und meine Herausforderung ist einfach, schaut euch das an, wenn ihr wollt, und fragt euch selber, wo bin ich? Wo stehe ich auf diesem Weg? Und will ich weitergehen? Und bete darum oder überlegt ihr, was könnte ein Schritt sein in die Richtung, ich will weitergehen zu Gott oder mit Gott? Und ich bin sicher, wenn das dein Herzenswunsch ist, dass Gott dir das auch zeigen wird. Und damit bin ich am Ende. Danke für euer Interesse, für euer Zuhören. Ich möchte noch ganz kurz ein Gebet sprechen. Jesus, Herr meines Lebens und unseres Lebens, danke für deine Treue. Danke für deine Verlässlichkeit. Danke, dass du Mensch wurdest und uns ein Leben vorgeführt hast, das uns staunen lässt. Danke aber auch für deine Bereitschaft, für uns zu leiden, der Schuldlose für die Sünder, der Perfekte für die so Unperfekten. Danke, dass du auferstanden bist. Danke, dass du uns dein Leben schenkst und wir daran teilnehmen dürfen, teilhaben dürfen. Und Herr, du hast immer mehr für uns bereit. Du willst uns immer näher zu dir ziehen. Und du willst uns zum Segen machen für viele andere Menschen. Und Jesus, darum bete ich einfach, dass diese meine Worte, die so schwach waren, dass du sie gebrauchst zum Guten für alle, die sie hören oder hören werden. Zu deiner Ehre. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.